für niemanden ist so eine Prüfungsphase ein Selbstläufer. Also die wenigsten, würde ich mal so behaupten. Sondern alle haben da ja so ihre persönlichen, individuellen Belastungsspitzen mit. Ja?
Absolut.
Kann man auch total nachvollziehen. Aber ist total wichtig zu wissen, weil das ja auch so ein Ding ist, womit die Leute oder womit die Studis aber zu uns kommen und sagen, ja, das kann doch nicht sein. Nur bei mir ist das so, dass das mir nicht in den Kopf geht oder diese Prüfung nicht funktioniert oder Gott weiß was. Und das ist gar nicht der Fall. Und es ist total wichtig, das zu reflektieren und zu wissen, wir sitzen da alle in einem Boot.
Moin, das ist Potschnack, der Podcast der Zentralen Studienberatung der Universität Vechta. Lernt uns kennen und erfahrt, wie ihr euch im Uni-Alltag besser zurechtfindet.
Herzlich willkommen zur neuen Potschnack-Folge Alarmstufe Prüfungsphase. Ich bin Marina und ich sitze hier mit dir, Imke.
Genau. Hi, Marina.
Hi. Ja, wir haben ja ein relativ schwieriges Thema jetzt. Habt ihr euch ja was ziemlich Schweres ausgesucht jetzt für diese Folge.
Da hast du recht mit. Leichte Kost ist es nicht. Wir haben ja auch bewusst den Titel gewählt, Alarmstufe Prüfungsphase. Ja, um so ein bisschen auch den Finger reinzulegen, weil für viele bedeutet Prüfungsphase sowas wie Ausnahmezustand.
Absolut, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, genau. Das war für mich nicht anders.
Ja. Aber vielleicht tasten wir uns erstmal ran. Ich habe mir überlegt, du hast ja mit Christian auch schon mal Kaffee oder Tee gespielt. Ich glaube, du hast selbst aber noch keinen Kaffee oder Tee beantwortet.
Das ist richtig.
Hast du Lust?
Ja, gerne.
Alles klar. Dann klassisch. Kaffee oder Tee?
Keine einfache Frage. Ja. Ich würde sagen beides. Also es gibt Zeiten, da mag ich lieber Tee. Morgens kann es aber auch gerne mal ein Kaffee mit ganz viel Milch sein.
Sehr gut. Unter der Dusche singen oder singen im Unichor?
Puh, schwierig. Also ich würde sagen, unter der Dusche singen hat was. aber ich finde das gemeinsame Singen, das macht super viel Spaß. Und ich glaube, dafür ist der Unichor ein bisschen besser geeignet.
Okay. Wo wir schon bei sind, Rock oder Klassik?
Rock. Klassik. Das war absolut Klassik.
Das war knapp. Regionales Urlaubsziel oder Fernreise?
Regional. Also ich finde es einfach auch der Nachhaltigkeit wegen besser, jetzt nicht so weit zu fliegen ständig, sondern ja, auch mal die Vorzüge der eigenen Heimatstadt sich anzugucken und so.
Ja, cool. Hast du recht. Mensa oder Mitgebrachtes?
Ja, absolut Mitgebrachtes, leider.
Okay. Ja, ja. True Crime Podcast oder eher leichte Kost?
Leichte Kost. Also okay. Ich glaube, sonst fürchte ich mich nur.
Telefonieren oder chatten beziehungsweise schreiben?
Lieber chatten. Irgendwie fehlen mir manchmal die Worte, wenn ich telefonieren muss und also definitiv chatten. Ja,
dazu wird es heute nicht kommen, aber gut. Pizza oder Spaghetti? Klassiker.
Pizza.
Sehr gut. Geburtstagsgeschenk selbst gebastelt oder gekauft?
Selbst gebastelt, finde ich ein bisschen persönlicher.
Jetzt bist du schon bei der letzten Frage. Prüfungen, du studierst ja Lehramt, deswegen ich muss mich erklären, warum ich das frage. Prüfungen schreiben oder korrigieren?
Lieber korrigieren. Also es kommt auf die Prüfungsart an, aber generell würde ich sagen, lieber korrigieren.
Okay, da sind wir schon mitten im Thema jetzt. Aber danke dir erstmal für die Einblicke.
Ja, super gerne.
Ja, und bist du warm?
Ja, können wir loslegen? Können wir machen.
Hast du irgendwas mitgebracht?
Ja, ich habe meine ganz eigene Erfahrung zum Thema Prüfungsphase. Ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe zu studieren, das klingt so, als wäre das jetzt ewig lange her. Das ist tatsächlich erst 4 Jahre her und ich bin mit Germanistik gestartet, mit Germanistik und Designpädagogik und in Design haben wir kaum Klausuren geschrieben, aber so, dann kam die erste Prüfungsphase und jetzt muss ich in Germanistik also eine sehr große Klausur schreiben.
Keiner weiß, um was es geht.
Und ich bin frisch nach Vechta gezogen, hatte eine Zweier-WG mit einer Freundin und da war das dann so, dass sie ja quasi in ihrem Zimmer verschwunden ist. Sie hatte dasselbe belegt wie ich und hat dann ja sich 6 Stunden oder mehr im Zimmer eingeschlossen und also da gesagt, okay, ich lerne jetzt und wenn ich aus diesem Zimmer wieder rauskomme, kann ich den ganzen Inhalt, und genau so war es. Und ich war tief beeindruckt und wollte das auch unbedingt machen. Habe also mich dann auch einen Tag hingesetzt mit den Unterlagen. Und dann ja, war der Tag rum, ich bin aus dem Zimmer raus und habe festgestellt, ich kann noch gar nichts. Also dieses ja, sich im Zimmer einsperren während der Prüfungsphase oder ja, sich dann den ganzen Tag nur mit einem Inhalt zu beschäftigen, das auswendig zu lernen, ja, das hat überhaupt nicht funktioniert bei mir und das war wirklich frustrierend.
Okay.
Ja, da hätte ich mir auch gewünscht, da irgendwie Hilfestellung zu haben. Ich kannte mich hier in der Uni auch noch nicht so aus, wusste nicht, welche Möglichkeiten ich habe. Ja.
Okay. Du bist, also hast quasi sozusagen die Lernstrategie deiner Mitbewohnerin adaptiert, hast gedacht, Mensch, das machst du genauso.
Genau.
8 Stunden Power lernen, von vorne bis hinten, vermutlich jede Menge PowerPoint-Slides durchgeackert, Mitschriften, genau. Entweder noch durchgelesen oder hergestellt.
Ja.
Und hast dann nach den 8 Stunden festgestellt, links, rechts, rein, raus, da ist nichts von hängen geblieben.
Genau. Ja, okay. Genau so
war es. Was war das für ein Gefühl?
Es war irgendwie frustrierend und irgendwie ja auch enttäuschend, ja, weil dann investiert man die Zeit und es ist ja nicht so, dass man denkt irgendwie, man würde sich keine Mühe geben oder irgendwie man will das eigentlich gar nicht, sondern da ist ja schon ein großer Wille dahinter gewesen, aber irgendwie war das einfach nicht der richtige Weg zum Ziel. Also.
In deiner Geschichte, da steckt ja ganz viel drin, weil... Also sagen wir mal so, da erkenne ich ganz viel wieder, was wir in der Beratung durchaus immer mal wieder mal hören. Also die Idee, in so eine, im ersten Semester in so eine Prüfungsphase zu starten und zu sagen, ich weiß, wie der Hase läuft. Gelernt habe ich auch schon zu Schulzeiten oder für die Ausbildung, wie auch immer. Und ich weiß, wie das funktioniert. Und dann kommt man an die Uni und ist in diesem ersten Semester drin, startet die Prüfungsphase und stellt fest, Mensch, das ist ganz schön umfangreich. Und dann kommt meist aber dadurch, dass es relativ dicht gepackt ist, nicht dieser Moment, wo ich sage, stopp, Moment mal, ich überlege mal, ob das, was ich hier mache, zu dem passt, was ich hier überhaupt lernen muss, sondern ich reaktiviere althergebrachte Strategien, die ich mir lange angeeignet habe. Ich hole die Karteikarten raus, ich fange an mit den Highlightern, durch die Sachen zu markieren. Ne? Das kennen wir alle. Und dann stelle ich fest, okay, die Menge ist schlecht handelbar. Dann kann es sogar sein, dass irgendwann so ein bisschen Panik einsetzt. Das alles führt aber in aller Regel noch nicht zu dem Punkt, dass ich nochmal ganz konkret hinterfrage, muss ich das hier irgendwie anders machen? Sondern ich schlitter dann so ein bisschen rein in diese Prüfungsphase und stelle dann eigentlich erst fest, also du warst ja relativ früh mit deiner Erkenntnis zu sagen, das Mensch, stimmt, so wie ich das hier gemacht habe, funktioniert das nicht. Das ist immer gut, wenn ich das rechtzeitig vor der Prüfung feststelle, als danach. Aber schlussendlich ist das der entscheidende Punkt. Also zu realisieren, ob eine bestimmte Lernstrategie für mich überhaupt funktioniert und tragfähig ist, insbesondere dann, wenn ich mit einem gewissen Umfang konfrontiert bin. Also du studierst ja Lehramt im 2-Fächer-Bachelor.
Ja.
Das heißt, du bist ja auch mit unterschiedlichen Fachkulturen konfrontiert, unterschiedlichen Herangehensweisen durchaus auch. Und das hat ja unter Umständen auch Auswirkungen darauf, nicht nur, was ich lerne, sondern unter Umständen auch, wie ich es lerne.
Absolut.
Ja, also ich sag mal, Einführungsmodule, egal in welchem Fach, sind halt auch nicht ohne.
Mm, absolut. Also die Fächer unterscheiden sich auch extrem. Vor allen Dingen auch danach, ob es wirklich wissenschaftliche Fächer sind oder ob die Fächer dann kreativ werden. Sobald die kreativ werden, ist auch die Prüfungsform eine andere. Meist ist dann nicht so wichtig, dass man irgendwie Inhalte direkt abrufen kann, dass man auswendig lernt, sondern ja, dass man viel mehr praktische Eigenleistung quasi mit einbringt. Und ja, in Germanistik habe ich mich absolut verloren gefühlt damals.
Mm. Naja, weil einem da so ein bisschen die Strategien natürlich auch ein Stück weit fehlen.
Ja.
Also wenn ich so an meine Studienzeit zurückdenke, ich bin so ein klassischer oder eine klassische Auswendiglernerin. Also ich kann in sehr kurzer Zeit, konnte ich früher, ich darf gar nicht in Präsenz sprechen, weiß gar nicht, ob das auch so ist, aber früher, das war überhaupt kein Problem, sehr, sehr große Mengen in sehr kurzer Zeit sehr gut abrufbar zu kriegen in einer Prüfung. Hab dann aber auch in der Uni festgestellt, dass das Grenzen hat, ne, weil die Umfänge einfach ziemlich groß waren. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir hingucken müssen, wie hast du denn für dich, das interessiert mich jetzt, weil du mit der Geschichte gestartet bist auch, wie hast du denn für dich rausgefunden, nachdem du festgestellt hast, die 8 Stunden Power lernen tun es nicht für mich, wie du am besten lernen kannst und dich auf Prüfungen vorbereiten kannst?
Ja, ich habe damals eigentlich erstmal angefangen, so rumzufragen. Wie machst du das eigentlich? Bei anderen Kommilitonen nachgefragt. Ich habe super viel ausprobiert. Ich habe Methoden aus dem Abi noch verwendet, also sowas wie Mindmaps, wo ich eine halbwegs gute Erfahrung mit hatte. Wobei ich sagen muss, auch da war im Abitur, das hätte auch besser gehen können tatsächlich. Deswegen bin ich da schon in dieses komplette Thema eingestiegen mit der eigentlich Suche nach der richtigen Methode. Und ja, ich habe eigentlich mich super viel ausprobiert. Also von, dass ich Karteikarten erstellt habe, bis dass ich dann sehr grafische Mindmaps mir gemacht habe, so ganze Poster voll mit verschiedenen Stichwörtern und dann versucht, während ich durchs Zimmer gehe, dann irgendwie das auswendig zu lernen und einfach vorm inneren Auge zu haben. Und tatsächlich, ich muss sagen, bis heute ist das so fast die beste Strategie, so für mich persönlich. Also
das heißt, du bereitest dir Inhalte visuell auf, indem du beispielsweise Mindmaps oder sowas machst oder Poster machst.
Genau.
Und verknüpfst es dann auch nochmal mit Bewegung.
Genau, also ganz hilfreich ist da natürlich durch Design auch so das Wissen, man kann ganz viel in Symbolen darstellen. Also wenn dann irgendwelche, irgendwelche grammatischen Inhalte irgendwie oder grammatikalischen Inhalte dann irgendwie dran sind, dann ist das natürlich schwer. Aber wenn es wirklich so darum geht, in welchem Land ist dies und jenes passiert, dann habe ich mir zu den Ländern die Flaggen aufgemalt und dann verbunden mit Zeitstrahlen. Und während ich das dann geschrieben habe, schon eingeprägt. Und dann bin ich los und habe mir den Zettel genommen und dann bin ich viele Runden in meinem Zimmer gelaufen mit dem Zettel in der Hand und habe es mir so oft gesagt und dann auch Zettel weggelegt, ja, bis ich das dann irgendwann im Kopf hatte, das Thema.
Okay. Ja, ist ja ganz spannend. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Methoden, wie ich an so Prüfungen rangehen kann oder insbesondere auch an die Prüfungsvorbereitung. Das, was du jetzt erzählst, finde ich total spannend. Also auch so unterschiedliche Aspekte zu verknüpfen, ne? Was Visuelles, genau, aber auch mit Bewegung zu verknüpfen. Du sagst, naja, man kann auch viel so über Symbole arbeiten, finde ich auch total spannend, gerade wenn ich Poster mache oder selbst wenn ich mir nur eine Karteikarte schreibe und habe aber, sag ich mal, für Kernsätze eine kleine Glühbirne, die da auftaucht. Das ist was, was sich einprägt und was ich dann auch durchaus lokalisieren kann, nicht nur auf der Karteikarte, sondern auch in meinem Gedankenset sozusagen, wie ich die Sachen abspeichere. Und so kann ich mir, glaube ich, relativ erfolgreich, wenn ich denn an dem Punkt bin, das rauszufinden, auch Brücken bauen zu den Inhalten.
Auf jeden Fall, ja.
Und gerade, ich glaube, gerade in Klausuren, also gerade so in den Grundlagenmodulen, wo es um Masse geht, das Zeug irgendwie abrufbar zu kriegen, da steht ja, muss man ganz ehrlich sagen, Verstehen fast hinten an. Aber das Zeug abrufbar kriegen, das ist das Entscheidende. Und da gute Wege zu finden, das ist total wichtig. Und vielleicht ist es auch schon die Stelle, wo wir mal reinhören, weil meine Kollegin Astrid Rabe hat dazu sich auch noch mal ein paar Gedanken gemacht, ausgehend von der ZSB-Lernwerkstatt zum Thema Lerntypen. Also es gibt ja nicht die klassischen Lerntypen als solches, sondern es ist immer irgendwie eine Mischung aus verschiedenen Aspekten, wie bei dir auch. Aber trotzdem können wir mal reinhören, was sie dazu zu erzählen hat und ja, dann schauen wir mal weiter.
Ja.
Ja, was für Lerntypen gibt es? Da gibt es natürlich unterschiedliche Antworten, je nachdem, welchen Autor oder welche Autorin man zu Rate zieht. Und nicht alle sprechen von Lerntypen, sondern manche sprechen auch von Lernstilen oder Lernpersönlichkeiten. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die meisten Menschen nicht eindeutig ein Lerntyp sind bzw. einen Lernstil pflegen, sondern dass es eher um ein mehr oder weniger geht und um die für einen selbst passende Kombination verschiedener Lernstile. Ich stelle Ihnen jetzt kurz einmal 2 idealtypische Lernstilpaare vor, die Sie häufig in der Literatur auch finden. Das ist der verbale Lerntyp im Gegensatz zum visuellen Lerntyp. Der verbale Lerntyp kann gut behalten, was er oder sie hört und liest. Das ist natürlich ein Vorteil, denn das meiste wird in Worten vermittelt. Ein das Lernen unterstützender Tipp für den oder die verbale Lernerin ist, das Gehörte oder Gelesene noch einmal in eigenen Worten zusammenzufassen und es anderen zu erklären. Ein visueller Lerntyp nimmt Wissen eher über Bilder, Grafiken und Mindmaps auf. Und das bedeutet, ein Tipp für den visuellen Lerntyp wäre, versuchen Sie das Wissen in Mindmaps, in Schaubildern aufzubereiten, um es dann besser zu verstehen und zu behalten. Bei den nächsten zwei Lerntypen geht es vor allen Dingen um die Frage, was brauche ich, damit ich Wissen verarbeite, begreife und dann auch behalte. Wenn ich ein oft als kommunikativ bezeichneter Lerntyp bin, muss ich mit anderen über das Wissen, das zu Lernende sprechen. Es hilft mir, wenn ich zusammen in einer Gruppe darüber spreche und mir dazu verschiedene Meinungen anhöre. Der Tipp für eher kommunikative LernerInnen wäre, sich möglichst früh im Studium bzw. Semester mit anderen zusammenzutun und Lerngruppen zu gründen. Ein eher reflektierender Lerntyp dagegen muss das Gelernte erst einmal für sich selbst überdenken. Wenn Sie wissen, dass Sie erst einmal allein über etwas nachdenken müssen, ist es wichtig, sich die Zeit dafür auch zu nehmen und gerade wenn Gruppenarbeit angesagt ist, dies den anderen dann auch zu kommunizieren und eben zu erklären, dass man diese Zeit braucht. Und übrigens, es gibt viele Tests im Netz zu finden, anhand derer Sie herausfinden können, welcher Lerntyp Sie sind, beziehungsweise welchem Lernstil Sie eher zuneigen. Und was immer wichtig ist, experimentieren Sie, um herauszufinden, was die beste Methode bzw. der beste Methodenmix für Sie ist. Learning by doing heißt der Schlüssel und das zeigt ja auch Marinas Geschichte aus dem ersten Semester. Jeder, jede hat ein individuelles Lernprofil. Und ganz zum Schluss, die Zeit, die ich in die Erprobung meiner Lernpersönlichkeit stecke, ist gut investierte Zeit und zahlt sich immer wieder aus. Denn die nächste Prüfungsvorbereitung kommt bestimmt.
Ja, das war jetzt super interessant, was wir da gehört haben. Kannst du dich da schon in irgendwas einordnen, was da ich? So erzählt wurde?
ja gut, ich bin ja, muss ich sagen, arbeitstechnisch nicht mehr ganz so, ich sag mal, mit den Fragen konfrontiert, wie ich das für mich am besten aufbereite. Aber ich glaube, was wichtig ist, einen eigenen Weg zu finden. Rückgriff nochmal auf deine Geschichte, nicht zu gucken, wie machen es die anderen, das ist total wichtig, sondern zu gucken, wie finde ich da meinen eigenen Weg, wie kann ich für mich effizient auch Komponenten zusammenbringen, die für mich gut funktionieren. Ich glaube, das ist total wichtig. Und dann darauf aufzubauen und zu gucken, wie kann ich das optimieren, wie kann ich das verbessern, was kann ich da grundsätzlich vielleicht auch noch mit anstellen. Weil, wenn ich das noch dazu sagen darf, ein total wichtiger Punkt beim Thema Prüfung ist ja, finde ich persönlich immer so aus der Beratung raus, das Thema Selbstwirksamkeit. Also selbstwirksam zu bleiben, weil erleben wir auch sehr häufig in der Beratung, dass sich so ein gewisses Ohnmachtsgefühl einstellen kann. Ja, also wenn ich das Gefühl habe, nicht mehr so wirklich die Kontrolle zu haben, das ist alles so viel, das kann ich gar nicht mehr schaffen. Ich weiß gar nicht, wo diese Fragen in der Prüfung herkamen. Das habe ich noch nie gelesen. Also du kannst dir vorstellen, um was es geht. Da so ein bisschen zu gucken, wie kann ich selbstwirksam bleiben. Ist das bei dir mal ein Thema gewesen im Studium?
Ja, schon. Eigentlich schon, aber ich muss sagen, irgendwann hatte ich dann meine Methode und dann bin ich da irgendwie auch sehr dran hängen geblieben. Was ich für mich noch festgestellt habe, was absolut wenig oder unselbstwirksam ist, das war sowas wie Folien abschreiben. Einfach nur stumpf diese 100.000 Folien, die man da hat, abzuschreiben. Also das ist nicht zielführend.
Ich kann mir vorstellen, wenn es rein um auswendig Lernerei geht, dann hat es nicht mehr viel mit Selbstwirksamkeit zu tun. Ich glaube, erst wenn wir diesen Punkt erreichen, wo wir Dinge durchdringen und verstehen und auch verstehen wollen, dann grenzen wir doch eher so, oder dann haben wir stärker das Gefühl von Selbstwirksamkeit, glaube ich. Aber was da doch auch immer so ein bisschen mit reinspielt, ist so der ganz formale Rahmen von Prüfungen und Prüfungsphasen. Also ich sage immer gerne in der Beratung, eine Prüfungsphase, die beginnt ja nicht mit der Prüfungsphase, nämlich 2 Wochen vor Vorlesungsende, sondern eine Prüfungsphase beginnt technisch gesehen, glaube ich, schon am ersten Tag des Vorlesungsbeginns.
Unbedingt. Immer vor- und nachbereiten.
Absolut, weil sonst stehe ich am Ende da mit einem...
Das erspart einem auch später super viel Zeit. Also wenn es dann wirklich in die Prüfungsphase geht, habe ich so die Erfahrung gemacht, dass man schon während des Semesters, wenn man sich da die wichtigsten Inhalte schon bereitstellt und dann quasi schon so das macht, dass man weiß, wie werde ich das dann in der Prüfungsphase benutzen, dass das wichtig ist und dass man nicht in der Prüfungsphase erst anfängt zu lernen, da ist es nämlich dann meistens zu spät schon fast, sondern dass man rechtzeitig beginnt.
Ja, eine gute Mitschrift ist essentiell.
Absolut.
Da fängt es schon an mit. Ne? Ja. Eine gute Mitschrift, eine gute Gruppendiskussion, eine gute Zusammenarbeit zu Themen. Apropos Zusammenarbeit, jetzt springen wir so ein bisschen in die Themen. Ich merke das gerade schon, aber sag mal, wie ist das eigentlich so deiner Erfahrung nach gewesen im Studium? Halte ich mich auch mehr zurück, dann kannst du mehr deine Fragen loswerden. Aber wie war das bei dir im Studium mit dem Thema zusammen lernen, also so lernen auch in Gruppen?
Ganz schwierig. Also es hat einerseits was Positives, so dass man nochmal auch Dinge feststellt, die man vielleicht selber nicht mitbekommen hat. Ich muss noch diese und jene Inhalte lernen, wusste ich gar nicht, dass das doch klausurrelevant ist irgendwie. Und andererseits habe ich schon bei einigen Gruppenlernaktionen gemerkt, dass man dann doch nicht immer sehr sicher weiß, was man am Ende doch als Individuum weiß. Also im Sinne von irgendwie alle, mit denen man da zusammenarbeitet, können dann das Thema und dann geht man davon aus, ich kann das jetzt auch. Und dann sitzt man in der Klausur und stellt fest, so gut kann ich es dann doch nicht. Irgendwie habe ich nicht gut selbst reflektiert, um zu schauen, meine Kommilitone, meine Freundin kann das jetzt, aber wie steht das eigentlich mit mir? Und Gruppen lernen kann ja hilfreich sein, gerade wenn man auch ein bisschen Probleme hat, sich nur mit sich selbst zu beschäftigen und auch mehr so Nachfragen hat generell, wie irgendwas funktioniert, um vielleicht Verständnisfragen zu klären. Aber generell würde ich es eher nur in seltenen Fällen empfehlen, meiner Erfahrung nach.
Spannend. Wir empfehlen das ja durchaus in der Lernberatung auch, sich mit anderen zusammentun, genau aus den Punkten, die du gerade auch schon gesagt hast, ne? So ein bisschen den Abgleich zu schaffen, was denken die anderen, was klausurrelevant ist, was denke ich, was klausurrelevant ist, also von ganz banalen Dingen hinzu. Das sind ja auch wunderbare Prozesse, die da passieren. Mal abgesehen davon, dass ich nette Leute kennenlerne, in aller Regel.
Absolut, na klar.
Ist es so, dass das durchaus auch so ein bisschen fürs Leben schult und auch durchaus für spätere Berufstätigkeit, sich in diesen Teamprozessen zum einen einzubringen und zum anderen da auch so ein bisschen, in diese Dynamik zu begeben. Mhm. Aber da gibt's, glaube ich, so ein paar Grundregeln, gerade wenn es um die Lernreifeprüfungen geht. Und das hast du eben auch so ein bisschen angeschnitten schon, finde ich. Dieses Thema, ich kann total gut und effektiv in der Gruppe diskutieren, für meine Begriffe auch lernen und Inhalte aufbereiten, nochmal abgleichen. Aber wenn der Reflexionsprozess nicht einsetzt, auf individueller Ebene zu gucken, was abseits von der Gruppe, was bleibt bei mir hängen, was kann ich gut reaktivieren, was kann ich nutzen, dann kann das durchaus zu Problemen führen. Das ist, glaube ich, so der eine Punkt, wo man echt aufpassen muss. Und was ich auch total wichtig finde, einfach weil ich es auch schon relativ häufig erlebt habe, wenn Studierende in Gruppen lernen, dann hat man ganz schnell diese Tendenz, dass man sagt, was weiß ich, es gibt eine Fragestellung XYZ, so, und da gibt es eine gute Antwort drauf. Und schwuppdiwupp schreiben 8 Leute aus dieser Gruppe die Antwort Wort für Wort auf ihren Lernzettel. Also die haben alle zur gleichen Fragestellung den identischen Satz. Davon, von den 8, gehen jetzt 7 nach Hause und sagen, super, das lerne ich jetzt einfach auswendig. Und wenn die Frage drankommt, dann haue ich die genauso in die Klausur.
Super gefährlich.
Ja, aber hallo.
Stichwort Plagiat.
Ja, ganz genau.
Na, also.
Das ist ein Riesenproblem, ne? Deswegen die individuelle Ebene in der Gruppenarbeit ist trotzdem extrem wichtig. Also auch zu gucken, wie kann ich das für mich eigentlich formulieren? Nicht nur, weil es darum geht, dass, ne, irgendwie mein Dozent oder meine Dozentin denkt, Mensch, haben die voneinander abgeschrieben? Das kann ja nicht sein, dass sie das Wort gleich da auf der Klausur stehen haben, was dann schon zu Problemen führen kann, sondern auch für mich nochmal zu überlegen, wie kann ich das für mich nochmal in Worte bringen? Wie kann ich das für mich nochmal formulieren, um es wirklich mein eigen zu machen, selbstwirksam zu sein? Also das ist total wichtig.
Absolut. Am Ende sitzt man in der Klausur halt dann doch alleine da und nicht in der Gruppe. Also man hat nur sich selbst.
Ja. Und ich glaube, auch so ein interessanter Aspekt dabei ist ja die individuelle Erfahrung einer Prüfung auch.
Das stimmt, ja. Hast du da vielleicht Tipps irgendwie, wie man die Prüfung möglichst, auch ohne diesen Druck, den man sich selber macht. Also ich kenne das von mir. Ich hatte in Psychologie zwei schriftliche Versuche, beide mit einem Punkt leider total knapp vermasselt. Also ein Punkt mehr und ich hätte es bestanden. Das war auch so mein Ziel. Also Psychologie war jetzt nie so mein Thema, aber irgendwie muss man das ja machen. Und dann saß ich plötzlich in dieser mündlichen Prüfung. Das war eigentlich gar nicht schlimm, diese mündliche Prüfung. Ich war gut vorbereitet, aber nur das Wissen darum, okay, das ist jetzt deine letzte Möglichkeit in diesem Modul, da deine Prüfung zu machen, das, also in dieser Situation möchte ich echt nicht mehr stecken. Also das war schrecklich.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja so ein bisschen eine Besonderheit bei uns. Gibt es ja auch nicht überall, dass man diese 3-Versuchs-Regel hat bei Modulen. Wenn ich im Profilierungsbereich unterwegs bin, macht es ja auch nichts. Aber wenn ich ein Pflichtmodul habe und 3 Prüfungsversuche habe, also einen regulären ersten Wiederholungs- und einen zweiten Wiederholungsversuch, der dann ja in aller Regel auch noch in einer mündlichen Prüfung abgehalten wird, das ist enormer Druck. Enormer Druck, extrem hoher Stress und eine sehr, sehr große emotionale Belastung. Darüber zu wissen, dass das im Zweifelsfall studienbeendende Wirkung haben kann. Also kann ich total nachvollziehen. Bei mir gibt es eine Faustregel, also wenn wir jetzt mal speziell über das Thema Letztprüfungen reden, da gibt es ja keine vorgefertigte Prüfungsphase als solches, sondern mündliche Prüfungen in der Form können ja immer auftreten. Da gibt es eine Faustregel bei mir, wenn ich zu 80%, also ich sag mal so zwischen 75 und 80% sicher bin, und damit meine ich wirklich abgeklärt mit meinem Wissensstand und der Art und Weise, wie ich in diese Prüfung gehen kann. Wenn ich da in dem Rahmen sicher bin, dass ich diese Prüfung bestehen kann, dann kann ich da reingehen, liege ich drunter, dann lasse ich die Finger davon. Dann muss ich einen anderen Weg finden. Dann muss ich erst mich anders vorbereiten, die Inhalte anders aufbereiten oder da irgendwie eine andere Biege dran kriegen, sag ich mal. Ja? Und das ist so ein Punkt. Als Tipp, ich glaube, es gibt noch so 2 Ebenen, die spannend sein können. Eine Ebene ist, wie kann ich mich auf emotionaler Ebene, also wir sprechen noch nicht mal so sehr davon, wie kann ich mich auf die Prüfung inhaltlich, fachlich vorbereiten, das muss passen. Also ich muss die ganzen Inhalte haben, ich muss bestmöglich eine gute Vorbesprechung gehabt haben und wissen, welche Themenkomplexe kommen da dran. Das heißt, darüber reden wir noch nicht mal so, aber wie kann ich mich emotional darauf gut vorbereiten? Da finde ich es total spannend, nochmal so ein bisschen zu gucken, wie schaffe ich es denn, mir ein Stück weit den Druck zu nehmen. Also, und das kann ganz unterschiedlich sein. Bei manchen ist ja die Sorge bei solchen Prüfungen, ich bin top vorbereitet, ich gehe da rein, mir wird die erste Frage gestellt und alles ist weg. Und nichts mehr ist da. Dieser bekannte Blackout.
Oh ja, davon kann ich auch berichten. Ja, schrecklich.
Das kann ich mir vorstellen. Und da zu gucken, also wenn ich jemand bin, wo ich sage, ja, das könnte mir passieren, vielleicht auch, weil ich Vorerfahrungen mitbringe, so wie du gerade geschildert hast, ne? Dann würde ich gucken, also zum einen würde ich mal gucken, wer kann mich professionell dahin begleiten. Wir haben ja beispielsweise angegliedert über das Studierendenwerk Osnabrück die psychosoziale Beratungsstelle. Ne? Die Kollegin macht auch dazu Vorbereitungen, um mich darauf hin so ein bisschen, also ich sag mal, hincoachen zu lassen. Wir in der ZSB machen da durchaus auch Angebote. Aber ich würde so ein bisschen gucken, was hilft mir denn? Also wie kann ich zum Beispiel Inhalte mit Reizen verknüpfen? Also meine Karteikarten für diese Prüfung, die sind blau. Und alle essentiellen Stellen haben einen grünen Punkt. Ist jetzt vielleicht nicht die schlauste Farbwahl. Du aus der Designpädagogik wirst sagen, wie kann sie das machen, blau und grün. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ne? Das heißt, ich speichere bestimmte Inhaltspunkte mit einer bestimmten Farbkodierung ab. Oder ich habe meinetwegen einen besonderen Stein, ich habe ein Stück Holz, irgendwas, was so einen haptischen Reiz auslöst und verknüpfe das. Also ich habe das, wenn ich lerne, in der Tasche oder ich halte das in der Hand. Ja? Es gibt die unterschiedlichsten Varianten. Da so ein bisschen zu gucken und sich so Brücken zu schaffen, um die Inhalte wieder stärker verknüpft zu kriegen. Das ist nochmal so ein anderer Punkt. Und ein dritter Punkt ist, auch da bin ich wieder bei dem Thema, bei diesem leidigen Wort Selbstwirksamkeit in der Prüfung, zu wissen, dass ich auch für meine Prüfung eine gewisse Verantwortung trage. Das heißt, wenn ich in eine Letztprüfung gehe, ich einen Blackout habe, mir schlecht ist, schwindelig ist, ich einen Schweißausbruch habe oder Gott weiß was, ne? Dann darf ich auch hergehen und sagen, ich möchte diese Prüfung hiermit abbrechen. Das wissen, glaube ich, die wenigsten, aber technisch gesehen geht das. Bei der Letztprüfung bedeutet das den Weg zum Amtsarzt oder zur Amtsärztin dann. Aber schlussendlich, ich habe die Verantwortung für diese Prüfung. Ja, und wenn ich sage, aus diesen Gründen geht das gerade nicht, das gilt auch für eine Klausur. Ich kann auch in eine Klausur reingehen und feststellen, nach einer halben Stunde, irgendwie kann ich nicht mehr richtig aufs Blatt gucken. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Grippevirus, was ich mir da eingefangen habe, ist jetzt doch so, dass ich denke, hier geht gar nichts mehr. Ja, und auch dann würde ich immer dazu tendieren zu sagen, okay, dann kurz die Konsequenzen ziehen und sagen, das muss ich hier abbrechen, das geht nicht. Ja, und dann halt einfach auch zu gucken, wie sind jetzt die nächsten Schritte? Da kommt man im Zweifelsfall auch mal bei uns in der Beratung vorbei. Also das heißt auch so über diese formalen Aspekte Bescheid zu wissen.
Das ist super wichtig. Und da kann man auch eigentlich ganz gut in den Studiengangsordnungen gucken und in den Prüfungsordnungen. Das ist so ein Aspekt, der mir lange Zeit gar nicht klar war. Das eigentlich
kann eine ich gar nicht verstehen.
Information ist, die quasi für jeden Studenten frei zugänglich ist. Also abgesehen davon, dass ich glaube, es ist sowieso sinnvoll, wenn man da weiß, irgendwie, das könnte Probleme geben, dass man sich da einfach mal an euch wendet.
Ja.
Na, also jetzt wissen das alle, dass man das auf jeden Fall machen kann. Und dass man da auch einen Partner hat, mit dem man mal drüber sprechen kann, der auch die Sorgen teilt. Und gleichzeitig war es, als ich damals, da saß ich ja auch dann hier, kann ich mich noch erinnern bei Psychologie, und dann meintest du auch irgendwie, habt eine Strategie, wie du an deine letzte Prüfung da rangehst. Und nicht einfach kopflos in diese mündliche Prüfung rein, sondern überleg dir ganz genau, welche Optionen dann noch da sind, wenn es schief geht oder wenn du das Gefühl hast, das funktioniert so nicht. Also da seid ihr der absolut richtige Ansprechpartner für.
Jetzt, wo du das so sagst, erinnere ich mich auch, dass wir dazu wohl schon mal hier gesagt haben. Spoiler, Marina war auch schon mal in der Studienberatung.
Das stimmt. Ich arbeite nicht nur hier, ich war auch als Beratung hier.
Ja, genau. Also es gibt so ein paar Tricks und Kniffe, glaube ich, und das trifft ja nicht nur auf Letztprüfungen zu. Ne? Also auch, wenn ich in eine Klausur gehe und habe eine gewisse Masse an Stoff, die ich da bewältigen muss, auch da überlege ich mir, kann ich mit bestimmten Farben arbeiten, kann ich mit bestimmten Auflistungen arbeiten oder Gott weiß was. Einfach, was mir hilft, die Sachen abrufbar zu machen und nicht Gefahr zu laufen, weil dann beginnt ja dieses Kopfkarussell.
Ja.
Also wenn ich erstmal so, die Frage kann ich nicht beantworten, kann ich nichts mit anfangen, ist nicht schlimm. Dann geht's einfach weiter, dann kommt die nächste und dann gucken wir einfach immer Stückchen für Stückchen. Geht nun mal nicht alles auf einmal.
Ja, aber das ist nochmal richtig gut zusammengefasst eigentlich, ja. Ja, jetzt haben wir ja schon eigentlich super viel besprochen.
Hast du sonst noch ein Thema, was du gerne noch ansprechen wollen würdest?
Eigentlich nicht. Ich finde es nur wichtig, nochmal wirklich festzuhalten, dass ihr als ZSB seid ein super Ansprechpartner. Ihr könnt man kann jederzeit zu euch kommen und gleichzeitig auch diesen Appell, man ist nicht alleine. Also ich würde fast wetten, dass jedem Studenten, dem man irgendwie begegnet ist, schon mal irgendwas mit Prüfung zu tun hat. Und dass irgendwie das geteiltes Leid ist. Also
absolut. Also da sitzen alle in einem Boot, das muss man ja auch sehen. Ne?
Ja.
Für niemanden ist so eine Prüfungsphase ein Selbstläufer. Also die wenigsten, würde ich mal so behaupten. Sondern alle haben da ja so ihre persönlichen, individuellen Belastungsspitzen mit.
Ne? Absolut.
kann man auch total nachvollziehen. Aber ist total wichtig zu wissen, weil das ja auch so ein Ding ist, womit die Leute oder womit die Studis aber zu uns kommen und sagen, ja, das kann doch nicht sein. Nur bei mir ist das so, dass das mir nicht in den Kopf geht oder diese Prüfung nicht funktioniert oder Gott weiß was. Und das ist gar nicht der Fall. Und es ist total wichtig, das zu reflektieren und zu wissen, wir sitzen da alle in einem Boot. Auf jeden Fall. Geht ganz, ganz vielen so. Und dann nicht herzugehen und zu sagen, naja, das ist eine persönliche Niederlage jetzt oder wie auch immer, sondern zu sagen, nee, das benutze ich und das begreife ich als Chance, mich einfach zu verbessern und zu optimieren. Ja, das finde ich total wichtig.
Wie ist es denn, wenn jetzt mal der Worst Case eingetreten ist und man einfach faktisch feststellen muss, ich bin gescheitert?
Du meinst jetzt in der Prüfung?
So, ja, auch. Aber auch generell jetzt so, was diese Prüfungsphase angeht.
Ja, passieren tut da erstmal gar nichts. Das finde ich auch mal total wichtig festzuhalten. Man kann eine Prüfung einfach versemmeln. Das passiert. Ich würde sogar sagen, das gehört irgendwie dazu.
So ein bisschen normal fast.
Ja, ich meine, normal ist ja das Wort, ist immer so ein bisschen schwierig, ist ja relativ immer alles. Aber ich finde, das gehört dazu. Also Scheitern ist ja was extrem Wichtiges. Und das ist ja nicht nur im Studium so, aber da auch. Also ich persönlich finde immer, wenn ich durchs Studium laufe, vorne rein, hinten raus und da passiert so nichts, woran ich wachsen muss oder was mich irgendwie nochmal dazu bringt, meine Muster, meine Strategien, meine Routinen zu überdenken, nochmal zu gucken, wie kann ich denn Dinge optimieren, wie kann ich mich verbessern, wie kann ich vielleicht auch nochmal Dinge verändern, ja, dann mache ich doch irgendwas falsch eigentlich. Das stimmt. Also ich finde, das gehört total dazu und so schmerzlich solche Erfahrungen des Scheiterns in Prüfungen auch sein mögen, in dem Moment, wo ich, ne, was weiß ich, Quizpost aufmache, da reingucke und sehe, ja, Mist, 5-0.
Nicht oder bestanden.
Nicht bestanden. Mhm. Ne? Klar, das ist im ersten Moment
niederschmetternd.
Ist niederschmetternd und das ist auch vollkommen okay, dass man da emotional reagiert in dem Moment und das auch so ein bisschen als Niederlage oder als Scheitern empfindet. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und das ist was, wo wir in der Beratung natürlich auch ansetzen und sagen, man kann sich das fachlich angucken, inhaltlich angucken und dann kommt vielleicht sowas wie, ja, ich habe schon beim Lernen festgestellt, es ist ganz schön viel und ob ich das so schaffe, weiß ich nicht. Ne, das einfach dann wirklich ganz neutral, objektiv mal zu betrachten, so wie ist es eigentlich gelaufen vorher. Manchmal ist es aber auch sowas Banales wie, ich hatte einfach einen Scheißtag, ich sag mal, wie es ist.
Ja,
absolut. Ich hatte keinen guten Tag. Und es hat einfach vorne und hinten nicht funktioniert. Oder da ist irgendwas passiert oder Gott weiß was.
Und da muss ich tatsächlich sagen, ist die Uni natürlich auch, hat da einen Vorteil, anders als wenn ich mich so an meine Schulzeit erinnere. Wenn man da irgendwie hatte man da irgendwie seinen Biokurs und dann Ende des Schuljahres gibt es eine Klausur und wenn du die vermasselt hast, stand da halt auf dem Zeugnis eine 4. Anders ist es hier an der Uni, wenn du erstmal eine Prüfung versemmelst, du hast nochmal die Möglichkeit, eine zweite zu machen in den allermeisten Fällen. Also und darauf sollte man sich dann auch irgendwie konzentrieren können. Also.
Ja, hast du total recht mit. Was ich mir total wichtig finde, manchmal ist ja so, ich gehe vielleicht nicht optimal vorbereitet in eine Prüfung rein, schreibe beim Ersttermin eine Klausur, stell fest, Mist, die habe ich nicht bestanden und dann steht schon direkt daneben, wann der Wiederholungstermin stattfindet und ich denke, ja super, das mache ich direkt, weil ich stehe noch im Stoff, das ist alles super und dann ist das irgendwie 2 Wochen später, da gehe ich wieder rein, da habe ich dann vielleicht einen schlechten Tag erwischt, bestehe die Prüfung nicht und schwuppdiwupp bin ich in der mündlichen Prüfung und zwar in der mündlichen letzten Prüfung und das ist vollkommen suboptimal.
Ja.
Also wirklich sich den Moment zu nehmen nach einer nicht bestandenen Klausur, deswegen meinte ich auch, das mag sich anfühlen wie eine persönliche Niederlage, wie ein Scheitern, wie Gott weiß was. Ne? Aber es geht darum zu gucken, was kann ich denn da jetzt rausziehen und was ist meine Chance dabei? Und dann nicht zu sagen, Fortschreibung, ne? Klappe die zweite, ich gehe da direkt wieder rein, sondern kurz mal innezuhalten und zu reflektieren und zu sagen, Moment, bevor ich da jetzt rein stolper und es wieder genauso läuft oder ich vielleicht einfach irgendwie, keine Ahnung, nicht die passenden Umstände habe an dem Tag oder ne, wie es auch immer sich darstellen mag, dann zu sagen, nee, halt mal kurz, mir läuft nichts davon und hier passiert auch gar nichts, wenn ich das einfach beim nächsten Prüfungsturnus nochmal von vorne aufroll. Oder auch so fair zu sein mit sich selbst und zu sagen, Mensch, ich glaube, ich habe da Lücken. Und ja, die muss ich aufarbeiten.
Klar. Und ich glaube auch, dieser Aspekt, wenn man dann eine Prüfung mal versemmelt, dass man dann auch mal weiterdenkt. Also ich hatte auch natürlich, also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich habe jede Prüfung immer super gemacht. Es gibt Prüfungsformate, die liegen mir mehr und manche weniger gut. Und ich habe aber gerade bei den Prüfungen, wo ich gescheitert bin, die haben mich insofern am weitesten gebracht, weil sie auch nochmal dazu geführt haben, dass ich gewisse Sachen überdacht habe. Und war ich auch hier in der Studienberatung und habe dann gesagt, hier, also diese eine Prüfung, die habe ich versemmelt. Und in dem Moment hatte ich auch natürlich die Möglichkeit, oder ich hatte tatsächlich den Weitblick noch zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht sofort in die weitere Prüfung. Und habe dann für mich einen viel, viel besseren Weg gefunden, damit umzugehen. Ich habe nochmal mein Fach gewechselt. Mhm. Und das ist auch etwas, im Nachhinein ist das unglaublich richtig gewesen. Und es war, glaube ich, nötig, dass ich in einem Kurs nachhaltig irgendwie gesagt habe, nee, das geht irgendwie nicht. Und habe für mich festgestellt, aber eigentlich, ich wollte sowieso irgendwie was anderes machen. Ich wollte immer meiner Leidenschaft zum Beispiel in Musik nachgehen, was ich jetzt mache. Und das konnten auch ganz viele nicht verstehen. Wieso gibst du denn jetzt auf irgendwie? Und das hatte wenig mit Aufgeben zu tun, sondern auch mit dem, ich konzentriere mich auf mich und ich höre jetzt mal in mich rein. Diese versemmelte Prüfung, das ist nicht nur eine versemmelte Prüfung, sondern irgendwie ist es auch gleichzeitig irgendwie mehr. Es zeigt irgendwie einen Missstand auf, den man auch irgendwie ja beheben kann.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also so ein Scheitern in der Prüfung einfach als Chance zu begreifen, das Ganze nochmal neu einzuordnen, ne? Und das kann, wie bei dir, dazu führen, dass man sagt, also irgendwie in dem einen Fach, das passt nicht für mich. Das kann aber auch einfach schlicht und ergreifend sein, dass ich sage, okay, ich muss lernstrategisch nochmal so ein bisschen gucken. Das kann auch sein, dass ich in so eine Prüfungsphase reingehe und hochmotiviert mit, keine Ahnung, 35 Credit Points in dieses Semester gestartet bin und sage, so, die 4 Klausuren in der einen Woche, das kriege ich auf alle Fälle hin. Ja, das muss nicht so sein. Ne, und dann auch wirklich zu gucken, wie kriege ich das geregelt, wie kann ich das vielleicht entzerren. Wie ist denn das bei dir gewesen im Studium so mit, also weil wir es vorhin mit dieser Ausgangsgeschichte ja davon hatten, ne, 8 Stunden durchlernen und bloß nichts verpassen und so. Würdest du sagen, machst du heute auch noch so, wenn du so richtig stressige Phasen hast, dass du so ein bisschen überpaced auch im Lernen, oder hast du da für dich so eine andere Strategie gefunden?
Na, tatsächlich ist für mich ein ganz wichtiger Stichpunkt auch Pausen. Mhm. Also ich habe für mich gemerkt, dass es unglaublich wichtig ist, egal was andere sagen, egal wie viel die anderen sich hinsetzen. Mhm. Wenn ich selber merke, ich bin am Limit irgendwie, ich bin müde, ich merke, da geht nichts in meinen Kopf rein, ich bin abgelenkt die ganze Zeit, unkonzentriert, habe irgendwie auch, dass die Gedanken immer abschweifen in irgendwelche anderen Richtungen, dann auch einfach mal zu sagen, okay, ich mache jetzt hier mal einen Cut, ich mache jetzt mal einfach, nehme mir entweder einen ganzen Tag sogar, das geht auch, oder einfach nur mal eine halbe Stunde, eine Stunde und mach was völlig anderes. Rausgehen, spazieren gehen. Es gibt Leute, die lesen gerne dann Bücher und vertiefen sich in irgendeine neue Welt irgendwie, oder manche zocken. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, aber Pausen, das ist etwas, das hätte mir man auch irgendwie noch mal früher sagen müssen, dass es unglaublich wichtig ist, einfach mal zu sagen, es reicht jetzt. Und dann kann man auch wieder mit neuem Elan irgendwie an das Lernen rangehen.
Finde ich total wertvoll, dass du das nochmal so sagst, weil das auch was ist, was wir total viel besprechen und in unseren Workshops auch immer wieder diskutieren. Also ein gescheites Pausenmanagement zu haben. Man tendiert ja dazu, gerade in Prüfungsphasen, dann schließe ich in meinem Zimmer ein, dann gehe ich in die Bibliothek und da so ein bisschen zu gucken, wo ist denn so mein eigenes Limit? Und dass die Signale, die sind ja bei jedem unterschiedlich. Du hast gesagt, na, wenn ich nicht konzentriert bin, wenn ich irgendwie abgelenkt bin. Und das ist ja durchaus ganz unterschiedlich. Ne? Andere werden so rastlos, die müssen sich ganz viel bewegen dann. Oder gibt es die unterschiedlichsten Signale? Und da zu gucken und ein bisschen feinfühlig für zu sein und zu schauen, ich plane das erst gar nicht so, ne, dass das so dicht ist und vollgepackt ist, sondern ich versuche A, rechtzeitig anzufangen. Das ist ja, wie soll man das formulieren? Das ist ja quasi das erste Gebot jeder Prüfungsphase, rechtzeitig anfangen. Das tragen wir in der Beratung in der Lernwerkstatt wie ein Schild vor uns her. Ob das die Leute wahrnehmen oder nicht, das wage ich manchmal zu bezweifeln. Deswegen werde ich auch nicht müde, es nochmal zu sagen. Also rechtzeitig anfangen, liebe Leute. Aber trotzdem kann ich immer mal wieder in Situationen kommen, wo es einfach viel wird. Und da trotzdem das Auge auf sich selbst zu haben und zu gucken, Pausen zu nehmen, Motivation hochzuhalten, zu gucken, dass ich den Kopf auch einfach mal vollends freikriege.
Da hat die Uni ja auch viele Angebote, muss man sagen. Genau. Also wenn ich so dran denke, an Unisport zum Beispiel, gerade Leute, die sich gerne körperlich irgendwie auslasten. Also da hat die Uni ja auch verschiedene Möglichkeiten, was man da machen kann.
Ja, ganz genau. Und manchmal sind es so größere Angebote wie, was weiß ich, Hochschulsport oder mal ein Workshop oder mal, keine Ahnung, Kaffee trinken mit Freunden oder Gott weiß was. Und manchmal ist es auch einfach nur dieses, ich bin gerade in der Lernphase, aber jetzt geht's gerade nicht weiter. Ja, dann drehe ich mir die Musikliste auf, suche mir ein Lied raus und ich tanze einfach eine Runde durchs Zimmer.
Ja,
einfach super. Nur, um was ganz anderes zu machen. Ne? Ich musste bei sowas immer an meine eigene Schulzeit denken. Hatte ich eine Lehrerin, die immer bei solchen Sachen, also wenn sie gemerkt hat, irgendwie so, es funktioniert nicht mehr. Ne? Und dann hat sie immer irgendeine kleine Geschichte eingebracht und eine der Lieblingsgeschichten war dann immer aus diesem Kinderlied, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad.
Oh ja.
Und dieses Gedankenbild. Ne? Und dann muss man sich vorstellen, was passiert dann, was machen. Ne? Und, und in dem Moment, wo ich mich da so reingebe, ne? Und das kann sein, indem ich ein Bild male, das kann aber sein, indem ich tanze, also wirklich einen ganz anderen Reiz setze, dann kriege ich den Kopf frei, dann setze ich neue Energie frei und dann kann ich da auch wieder rangehen und beigehen. Das ist total wichtig. Und das hat auch viel mit dem Thema gesund studieren zu tun. Also dazu werden wir auch in einer Folge, beziehungsweise haben wir was gehört. Aber auch beim Thema Zeitmanagement, ne, da taucht das natürlich auch nochmal auf.
Na klar.
Total wichtig. Ja. Ja, super spannend heute gewesen mit den Themen, muss ich sagen. Ich bin gerade so bei mir nochmal so ein bisschen am Überlegen, ob es wohl bei dem Bereich Alarmstufe, Prüfungsphase. Ich glaube, wir konnten jetzt ein bisschen was von dem Alarm auch lösen.
Ich glaube, das sind auch super Tipps nochmal, wenn man sich das anhört, dann vielleicht, die man umsetzen kann. Sei es, dass man sich Pausen nimmt, dass man da nochmal dran erinnert wird, aber auch, dass man die Möglichkeiten hat, zur ZSB zu gehen und zu sagen, was ist der nächste Schritt irgendwie? Oder ich brauche Hilfe, könnt ihr mir einen Tipp geben? Irgendwie bin ich gerade am Durchdrehen. So.
Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee dabei, heute auch zu gucken, was für Impulse kann ich mitnehmen, will ich vielleicht davon auch mal was mitnehmen, vielleicht mal ein paar Dinge auszuprobieren, mal mit anderen zu schnacken, wie du so schön sagtest, ich habe erstmal mich umgehört, wie machen das die anderen,
genau.
So ein bisschen zu gucken, genau. Ja, dann.
Ja, war total schön, dass wir da jetzt nochmal ausführlich drüber gesprochen haben und ich glaube, das bietet für andere auch, glaube ich, einen echten Mehrwert.
Ja, ich danke dir auch für die Einblicke so aus deinem eigenen Studium.
Immer gerne.
Das ist total wertvoll, finde ich. Genau, weil man da noch so ein bisschen ein paar Anknüpfungspunkte hat und auch total schön zu sehen, dass es ganz viele Themen gibt, die dich so beschäftigt haben, wo wir Angebote machen zum einen, aber wo wir diese Themen auch so gut kennen aus der Beratung und dann einfach wissen, ne, das geht einfach vielen so.
Ist wirklich so. Man ist nicht alleine.
Nein,
also
niemand ist alleine.
Eigentlich selten wirklich alleine.
Genau. Ja. In diesem Sinne, ich danke dir fürs Gespräch, Marina.
Ja, danke gleichfalls.
Das war wieder einmal unser Potschnack. In der heutigen XXL-Episode haben sich Marina Hummel und Imke Kimpel über die Alarmstufe Prüfungsphase ausgetauscht. Außerdem wisst ihr jetzt, welche Lerntypen es gibt. Dafür danken wir unserer Kollegin Astrid Rabe. Wie immer freuen wir uns, wenn euch das Angebot gefällt. Wenn ihr Anmerkungen habt, dann her damit. Ihr findet uns bei Instagram. Dort unter zsb.unifechter. Oder schickt uns doch eine E-Mail an zsb@uni-fechter.de. Die nächste Episode ist was Besonderes, denn wir haben für euch auf dem Unicampus einen Live-Podcast mitgeschnitten. Das wird unsere Episode Nummer 8. Darin geht es um soziale Ängste und wie ihr Kontakt zu anderen finden und halten könnt. Also klickt wieder rein, wenn es heißt Moin. Hier ist Potschnack, der Podcast der ZSB der Uni Fechter.